HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Wir beginnen mit dem Debüt. Die Autorin heißt Christina Hauff, ist gelernte Buchhändlerin, die sich dann später als Pressereferentin verdingte, unter anderem für das Festival Theater der Welt gearbeitet hat. Jetzt also ihr erstes Buch. Der Roman Dorothee Meyer-Karwick wird als packender Thriller angepriesen. In welche Szenerie führt denn Unterwassernacht?
Also erstmal wäre ich mit dem Wort Thriller ein bisschen vorsichtig. Für mich ist es nämlich eher so ein psychologischer Roman und der führt uns ins Wendland. Dort in einem kleinen Ort haben zwei befreundete Familien nebeneinander Häuser gebaut bzw. einen Hof umgebaut. Da sind einmal das Ehepaar Sophie und Thies. Sophie ist im Umweltbereich tätig, Thies ist Gymnasiallehrer. Und auf der anderen Seite sozusagen des Hofes gibt's Bodo und Inga. Inga ist Bibliothekarin, Bodo ist Kriminalbeamter für Wirtschaftskriminalität. Und die Männer Bodo und Thies, die kennen sich schon seit langem. Die haben nämlich früher gegen die Castortransporte demonstriert und hatten dadurch ein bisschen Schwierigkeiten, in den Staatsdienst zu kommen. Das ist ihnen dann aber eben doch gelungen. Und dann spielt noch Edith eine Rolle, die Mutter von Inga. Die ist so ein bisschen so, ja, durchs Leben verhärtet, sag ich mal. Inga und Bodo haben zwei Kinder, Jella und Lasse. Sophie und Thies hatten auch ein Kind, Aaron. Doch dieser Aaron ist vor gut einem Jahr mit 11 Jahren gestorben. Er wurde tot in der Elbe gefunden. Und seither, das kann man sich denken, ist nichts mehr, wie es war. Und es geht nun in dem Roman einerseits darum, wie Aaron zu Tode gekommen ist, aber eben auch darum, was das mit der Gemeinschaft der zwei Familien macht.
Und deswegen sagten Sie auch psychologischer Roman. Man kann sich vorstellen, dass das für das gesamte Gefüge dann eine hohe Sprengkraft hat.
Ja, in der Tat. Also die Eltern von Aaron sind natürlich am Boden zerstört. Thies hat sich als Lehrer beurlauben lassen. Sophie wiederum stürzt sich in ihre Arbeit. Sie können kaum noch miteinander reden. Und demgegenüber stehen eben Inga und Bodo. Die sind mit ihren zwei Kindern sozusagen eine Bilderbuchfamilie. Die Kinder sind strebsam, gut in der Schule, hochmusikalisch. Und das alles kann Sophie nach dem Tod von ihrem Sohn Aaron nicht mehr leicht ertragen. Vor allem sie zieht sich von den Nachbarn dann zurück. Zumal Aaron kein pflegeleichtes Kind war, sondern sehr aggressiv in der Schule und zu Hause. Sozusagen so ein Systemsprenger. Und niemand weiß jetzt, wie Aaron zu Tode gekommen ist. Aber nun, nach 13 Monaten, sollen die Ermittlungen eingestellt werden. Der Kriminalbeamte Bodo muss das seinem Freund Thies nun erklären.
Die Kollegen haben mich gebeten, euch zu informieren. Einfach, weil ich vor Ort bin. Es kommt aber auch noch schriftlich. Thies nahm die betont neutrale Formulierung zur Kenntnis. Weil ich vor Ort bin. Nicht etwa, weil wir befreundet sind. Ich verstehe es nicht, brachte er heraus. Naja, Bodo stützte sich mit einer Hand auf dem Meer ab. Sie haben, ehrlich gesagt, schon eine wahnsinnig lange Zeit ermittelt für die wenigen Ansätze, die Sie hatten, und es bedeutet ja nichts Endgültiges. Wenn sich neue Aspekte ergeben sollten. Warum geht ein 11-Jähriger mit T-Shirt, Hose und Schuhen in die Elbe? Unterbrach Thies ihn. Wer hat ihn im Gesicht verletzt? Es gibt keine Antworten auf diese Fragen. Wie kann man da aufhören zu ermitteln? Bodo schob die Hände in die Taschen seiner Jeans. Du kennst meine Meinung zu den Kratzern. Aaron ist oft ausgerastet. Selbst ältere Kinder hatten Angst vor ihm. Er holte Luft. Es ist gut möglich, dass sich mal jemand gewehrt hat in der Schule, auf dem Nachhauseweg. Es gab keine Hinweise darauf. Niemand hat etwas in dieser Richtung beobachtet, geschweige denn ausgesagt.
Ja, und als Interpretin hörten wir Julia Nachtmann.
Also man kann sich aber schon ausrechnen, dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist. Was passiert nun weiter?
Ja, eine Frau kommt in diese Gemeinschaft, Mara. Die ist so ein bisschen hippiemäßig drauf, sieht aber auch generell gut aus. Sie ist in Kopenhagen und zwar in Christiania aufgewachsen. Und die mischt die kleine Gemeinschaft auf durch ihre offene und ziemlich unvoreingenommene Art. Also durch sie werden Strukturen aufgebrochen. Vor allem Sophie kann sich nun öffnen, kann endlich von Aaron erzählen. Aber Sophie wird auch eifersüchtig, als sie Mara 4 Tage später bei der Nachbarin Inga vor dem Haus sitzen sieht.
Mit dem Rad vom Bahnhof durch den Wald hatte sie getrödelt, gehofft, Mara zu begegnen. Dabei war Mara auf dem Hof. Nur hatte Inga sie ihr weggeschnappt. Sie stieg vom Rad und nahm das Bild in allen Einzelheiten in sich auf. Der Dauerregen hatte der Natur gut getan. Grün leuchtete in allen Nuancen und der Flieder blühte lila und weiß. Die zwei Frauen auf der hellblau gestrichenen Holzbank, beide auf so unterschiedliche Weise schön. Inga, das blonde Haar hochgesteckt, rundliche nackte Arme in ihrem blassgelben Shirt mit der Wendlandsonne auf der Brust und einer lavendelblauen Leinenhose, barfuß. Mara in einem dunkelroten, schimmernden Kleid, ein rot-weiß kariertes Tischtuch über dem freien Ende der Sitzbank, darauf eine Weinflasche und eine Schale mit lila Trauben. Der Anblick der beiden gab Sophie einen schmerzhaften Stich und erinnerte sie an ähnliche Abende, an denen sie mit Inga auf dieser Bank gesessen hatte. Ein Glas Wein, die Kinder endlich im Bett. Inga und Mara unterhielten sich so angeregt, dass sie Sophie nicht einmal bemerkten. Ginge sie nun hin, würde sie das Gespräch stören und sich wie das 5. Rad am Wagen fühlen.
Tja, es gibt übrigens noch dann einen weiteren Grund für Sophie eifersüchtig zu sein, denn auch Thies, ihr Mann, fühlt sich zu Mara hingezogen.
Also das birgt einige Zündung, das ist klar. Halten wir mal kurz fest, es geht um den Tod von dem 11-jährigen Aaron, aber, und das anscheinend dann auch ein wichtiger Punkt, um die Freundschaft der beiden Familien, die da angegriffen ist.
Ja, genau. Und es geht dann außerdem noch um Mara selbst, denn auch sie hat ein Geheimnis. Sie ist nämlich nicht durch Zufall aus Christiania hierher gekommen, sondern auf der Suche nach jemandem.
Und das kommt dann noch obendrauf, sodass wir daraus schließen, Christina Hauff hat auf jeden Fall genug Ideen, um die Spannung in ihrem ersten Buch aufrechtzuerhalten.
Ja, man erfährt ganz schön viel über die verschiedenen Personen und ihre Hintergründe. Am Schluss gibt es allerdings jetzt nicht so diesen Knalleffekt wie bei einem Thriller. Es sind so eher viele kleinere menschliche Tragödien, die hier nach und nach aufgedröselt werden.
Die Sprecherin, Sie haben sie schon mit Namen erwähnt, ist Julia Nachtmann. Sie ist eng dran an den Figuren, so ist mein Höreindruck, was sich eigentlich immer positiv auswirkt für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, genau. Also sie setzt ebenfalls nicht so auf Knalleffekte, genau wie die Autorin, sondern ich finde, sie versteht es so, die subtile Unterströmung des Romans hörbar zu machen. Also das Misstrauen, die Ängste, die Trauer, auch die Eifersucht. Und auch beispielsweise die Sehnsucht von Thies, der um seinen Sohn Aaron trauert, aber auch so gern ein neues Leben anfangen würde. Und Julia Nachtmann versteht es aber auch in Kombination mit dem Text, so die Stimmung des Wendlands hörbar zu machen. Also der Nebel über der Elbe, die Stille im Schilf. Das sind wirklich sehr schöne, bildhafte Passagen.
Also das heißt, sie ist atmosphärisch gut oder der Roman ist atmosphärisch gut gelungen und auch von dem ganzen Spannungsbogen oder den vielen Spannungsbögen, die hier drin sind, bedeutet das also aus Ihrer Sicht absolut gelungenes Debüt?
Ja, schon. Manchmal hatte ich so das Gefühl, dass die Autorin versucht, ein bisschen viele Fäden in der Hand zu behalten. Manches verleppert dann so ein bisschen. Also ich finde, zu wenig Gewicht hat sie darauf gelegt, zu fragen, wieso Aaron derartig aggressiv war. Am intensivsten gezeichnet finde ich Sophie und Thies, ist ja klar, die Eltern des verstorbenen Jungen. Und allein deswegen und wegen dieser wirklich guten, plastischen Beschreibung des Wendlands lohnen sich Roman und auch dessen Lesung, finde ich.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Das war Ihre Kritik von Christina Hauff, Unter Wasser Nacht. So heißt dieser Debütroman mit der Sprecherin Julia Nachtmann. Das Hörbuch besteht aus einer MP3-CD mit 8,5 Stunden Hörzeit. Eine ungekürzte Lesung ist das. Dieses Hörbuch ist bei DAV erschienen zum Preis von 22 Euro.